Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Er mache uns Augen und Ohren auf, Verstand und Herzen weit. Amen. Liebe Gemeinde, Simon, genannt Petrus, der Fischer. Andreas, sein Bruder, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, Fischer auch er, Johannes, sein Bruder, Philippus, Bartholomäus, Thomas, der Zweifler, Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphäus, Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn verriet. Das sind die 12 Jünger Jesu, die 12 Apostel. Und du kommst auch drin vor. Gut protestantisch, liebe Gemeinde, schlägt die Ordnung unserer gottesdienstlichen Texte vor, diese Jüngerliste aus dem Zusammenhang des Predigttexts herauszunehmen. Über die Gründe kann man spekulieren. Es gibt mehrere dieser Listen im Neuen Testament, jeweils mit kleinen Abweichungen. Welche stimmt? Kaum einer der Namen ist historisch gesichert greifbar. Nur von manchen Figuren erfahren wir etwas über die Umrisse ihrer Persönlichkeit, auch wenn alle zur frommen Legendenbildung angeregt haben. Und schließlich eine Apostelliste, gar als Ausgangspunkt für die apostolische Nachfolge der Bischöfe, hat doch wohl einen arg katholischen Beigeschmack. Kein Grund also, eine evangelische Gemeinde mit diesen Namen zu behelligen. Lassen wir lieber gleich weg, oder? Simon Petrus, der Fels in der Brandung, der Menschenfischer. Über ihn wissen wir am meisten von allen. Als Erster wird er berufen, als Erster erkennt Simon und bekennt, dass dieser Jesus der Messias Gottes ist. Und Jesus verleiht ihm seinen lateinischen Namen, Fels, vertraut ihm die Schlüssel des Himmels und der Hölle an. Er wird zum Sprecher des Jüngerkreises, ein kleines Großmaul manchmal, schwört Gefolgschaft bis in den Tod und verleugnet Jesus trotzdem im Moment der Gefahr. Die Wetterhähne krähen es bis heute von so manchen Kirchendächern. Und dann flieht er ein zweites Mal aus Rom vor der Verfolgung. Vielleicht nicht aus Angst, vielleicht aus Verantwortungsgefühl für die noch junge Gemeinde, wer weiß. Quo vadis? Wohin gehst du? Diese Frage begleitet ihn und alle, die sich auf ihn berufen bis heute. Andreas, sein Bruder, Fischer auch er. Familienbeziehungen spielen eine Rolle in der Nachfolge. Niemand kommt aus dem luftleeren Raum zu Jesus. Alle bringen sich und ihre Geschichten mit. Jakobus und Johannes, auch sie Brüder, auch hier eine Familienbande. Donnersöhne nennt Jesus die beiden. Jakobus der Ältere wird öfters mit Petrus zusammengespannt. Zeugen werden sie der Verklärung Jesu auf dem Berg, als er mit Mose und Elia spricht. Und Zeugen seines Blutschweiß- und Tränengebets in Gethsemane, in der Nacht vor seiner Verhaftung. Und der jüngere dieser beiden Brüder, Johannes, ist er auch der jüngste der Jünger, der das Evangelium schrieb und die Briefe beim letzten Mal an Jesu Brust lag, der Jesu Mutter Maria zu sich nahm nach der Kreuzigung, auf Patmos die Offenbarung empfing, als er schon alt war, der Jünger, den Jesus liebte. Philippus und Bartholomäus und Thaddäus bleiben ohne weitere Konturen, vielleicht Füllnamen, um auf die 12-Zahl zu kommen. Ach, die 12 Repräsentanten des ganzen Volkes Israel, und dadurch der Kirche als in den Schoß Israels gelegt. Aber dann Thomas der Zweifler, der Moderne, der aufgeklärte Geist. Er kann nicht glauben, was er nicht sehen und anfassen kann, und kniet am Ende doch überwältigt nieder: Mein Herr und mein Gott, sagt er. Das einzige Bekenntnis zu Jesu Gottheit im Neuen Testament. Hat er seinen Verstand auf dem Altar des Glaubens geopfert oder hat er die Vernünftigkeit des Glaubens erkannt? Matthäus, in den anderen Listen heißt er Levi, ein Steuereintreiber, ein Zöllner, Kollaborateur der römischen Besatzungsmacht, verstrickt in die politische Großwetterlage. Vielleicht hatte er gedacht, ein richtiges Leben im Falschen sei möglich. Und dann lässt er doch seine Zollstation liegen, ähnlich wie der kleine, große Zachäus, und wird Teil der Jesusbewegung. Jakobus. Jakobusse neigen vor allem dazu, Verwirrung zu stiften. Zwei davon gibt es in den Apostellisten, vier im ganzen Neuen Testament. Wer ist wer? Man verliert schnell den Überblick. Ganz schon wie bei Jakob, dem Erzvater Israels, dem Namensgeber. Wer ist wer? Jakob oder Esau? Und wer bekommt den Segen? Simon. Ein Zelot, politisch motivierte Nachfolge also. Er will die nationale Unabhängigkeit wiederherstellen, notfalls mit Gewalt. Ein Aktivist, vielleicht sogar ein Terrorist nach heutigen Maßstäben. Und schließlich Judas, der ihn verriet. Er war der CFO der Jüngergruppe, der Chief Financial Officer. Er hatte dafür zu sorgen, dass alle etwas zu essen hatten, dass ihre Klamotten ausgebessert und ihre Sandalen repariert werden konnten. Aus diesem Blickwinkel heraus kann schon mal vergossenes Salböl als Verschwendung gebrandmarkt werden. Seine Enttäuschung über die vermeintliche Erfolglosigkeit der Jesusunternehmung konnte Judas immer weniger verbergen, bis er ihn am Schluss verriet. Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Thomas, Matthäus, Jakobus, Thaddäus, Simon und Judas. Das sind die 12 Apostel. Und du kommst auch drin vor. Du bist gerufen in die Nachfolge Jesu, ganz persönlich, mit deinem eigenen Namen gerufen. Stefan und Adrian und Kaimo, Katharina und Christiane, Sören und Aisha, Angela, Konrad, Juri und Jutta. Du bist gerufen, ganz persönlich, wenn auch vielleicht nicht wegen, so doch mit all deinen Talenten, Begabungen, Charismen und auch deinen Schwächen und Zweifeln. Du bist gerufen mit deiner Begeisterung, mit deiner Geschichte und deiner Überzeugung, mit deinem Geschlecht, mit deinem Gesicht, mit deinem Charakter. Jesus ruft ganze Menschen, ruft sie bei ihrem Namen, ruft dich bei deinem Namen. Heute und immer wieder. Und wozu bist du gerufen? Berufen, wie die Kirche das traditionell formuliert. Du bist gerufen zur Mitarbeit im Weinberg Gottes, zur Austreibung der Ungeister dieser Zeit, zur Mitwirkung bei der Heilung kranker Menschen und kranker Gesellschaften. Du bist gerufen, loszulegen, ohne Netz und doppelten Boden, auf eigenes Risiko, ohne Anspruch auf Tariflohn oder gesellschaftliche Anerkennung und doch mit der Aussicht auf Selbstwirksamkeit und Auskommen, denn ein Arbeiter ist seiner Speise wert. Du bist dazu gerufen, der Welt die beste denkbare Nachricht zu überbringen, die Botschaft von der Menschenfreundlichkeit Gottes, das Evangelium von dem Reich. Zu deiner Welt natürlich sollst du reden, deiner Familie, deinen Eltern, Geschwistern, Kindern, deinen Freundinnen und Freunden, deinen Kolleginnen und Kollegen, deinen Nachbarinnen und Nachbarn und wo immer sich es ergibt. Die Ernte ist groß, sagt Jesus, und das meint doch wohl, die Zeit ist reif und der Gelegenheiten sind viele. Die Welt wartet. Aber wenige sind der Arbeiter, sagt Jesus, und das macht es für dich umso dringlicher. Du sollst dich heute einsetzen für Frieden, für Gerechtigkeit, für die Bewahrung der Schöpfung. Keine Ausreden jetzt. Du bist nicht zu alt und nicht zu jung. Du bist nicht zu unbedeutend. Du bist nicht zu beschäftigt. Du bist nicht zu dumm und nicht zu gebildet. Du bist nicht zu impulsiv und nicht zu zögerlich, um dafür Zeugnis abzulegen und dafür einzutreten, dass Gott mit der Welt noch nicht am Ende ist. Der Tod hat zwar ausgespielt seit der Auferstehung Jesu, aber seine Handlangerinnen und Handlanger haben das anscheinend immer noch nicht bemerkt. Deshalb ist das deine Aufgabe in der Nachfolge Jesu, den Tod und seine kleinen Geschwister das Fürchten zu lehren. In der Aussendungsrede im Matthäusevangelium liest sich das so: Die unreinen Geister austreiben, Krankheiten heilen, Gebrechen lindern, Orientierung stiften. Dabei fällt mir vor allem auf, wenn Matthäus von deiner Berufung zur Mitarbeit im Weinberg Gottes erzählt, geht es nicht in erster Linie um die Rettung deiner Seele. Das wäre beim Apostel Paulus das Erste. Beim Apostel Paulus, der in den Apostellisten, in den Evangelien und im sonstigen Neuen Testament überhaupt nicht vorkommt, weil er Jesus, zu dessen Lebzeiten ja nie begegnet ist, und nach Jesu Auferstehung zunächst mit der Verfolgung der jungen Gemeinde voll beschäftigt war. Die Themen des Apostels Paulus: dass der Glaube dich vor Gott gerecht macht, dass der Glaube deine Seele rettet, deine Sünden tilgt, dass der Glaube dich mit den anderen Gläubigen zur Kirche verbindet, das scheint mir bei Matthäus eher vorausgesetzt zu sein, als explizit in den Blick genommen zu werden. Im Fokus stehen hier die Konsequenzen des Glaubens, wie sie sich in der Nachfolge aktualisieren. Also Dämonen austreiben, Krankheiten heilen, Orientierung stiften. Dazu bist du gerufen, ganz persönlich, in deinem eigenen, in Jesu Christi Namen. Dämonen austreiben, fragst du dich jetzt vielleicht. Wie soll das gehen? Vielleicht hast du schon Bekanntschaft gemacht mit den Dämonen in deinem Inneren. Der Dämon des Jähzorns wäre das bei mir. Und der Dämon der Ungeduld. Der Dämon des Hochmuts auch. Ich kenne auch den Dämon der passiven Aggression in meinem Umfeld, den Dämon der Halbwahrheit und den der Manipulation. Aber nicht nur der einzelne Mensch, auch unsere Gesellschaft ist von Dämonen heimgesucht, dem Dämon des Rassismus und der Radikalisierung, der Ausgrenzung von Geflüchteten oder auch von queeren Menschen, dem Dämon der Dämonisierung anderslautender Überzeugungen, dem Dämon der Hetze im Internet, dem Dämon der Simplifizierung und der Dauererregung. Und du bist berufen, diese Dämonen auszutreiben. Wie treibt man Dämonen aus? Indem man sie beim Namen nennt. Nichts fürchten die Dämonen mehr, und es gibt eine Fülle von Geschichten im Neuen Testament, die davon erzählen. Nichts fürchten die Dämonen mehr, als dass sie bei ihren Namen genannt und ans Licht gezerrt werden. In die Nachfolge gerufen zu sein bedeutet, die persönlichen und gesellschaftlichen Dämonen beim Namen zu nennen. An der Stelle, an der du heute in deinem Leben stehst. Und es bedeutet, Krankheiten zu heilen und Gebrechen zu lindern. Vielleicht denkst du jetzt, ich bin doch keine Ärztin und auch kein Krankenpfleger. Oder du denkst an die Gabe der Heilung, an das Gebet über den Kranken. Vielleicht kennst du das aus eigener Erfahrung, vielleicht hast du das schon gehört oder gesehen, dass eine dem anderen die Hände auflegt und sie gesund betet. Und vielleicht stehst du dem sehr skeptisch gegenüber. Ich glaube, dass Jüngerinnen und Jünger Jesu Ärztinnen und Ärzten die Arbeit nicht abnehmen sollten. Medizin und Pflege gehören zuerst und vor allem in ausgebildete Hände. Aber dazu bist du berufen, Kranke und Schwache wahrzunehmen, sie zu besuchen, neben und mit ihnen auszuhalten, dich für ihre Heilung einzusetzen und ja, auch für ihre Heilung zu beten. Mit den Mitteln, die dir zur Verfügung stehen. Und schließlich, du bist dazu gerufen, Orientierung zu stiften. Was der Welt fehlt, sind Menschen, die glauben und von diesem Glauben reden. Die nicht in ihrer Innerlichkeit stecken bleiben, sondern den Glauben nach außen tragen, an die Ränder der Gesellschaft. Und ich fürchte, man muss es in Deutschland mittlerweile so sagen, auch wieder in die Mitte der Gesellschaft. Die christlich-jüdische Tradition prägt unser Land nach wie vor tief, aber sie gerinnt gerade zu einer Art Hintergrundrauschen. Der Glaube an Gott, der die Welt in Christus mit sich selbst versöhnt. Der Glaube an Gott, der sich an die Seite der Schwächsten stellt, verdient es gerade in der Mitte unserer Gesellschaft wieder laut zu werden. Und dazu bist du gerufen, ganz persönlich, unvertretbar, bei deinem eigenen Namen gerufen. Du könntest der Apostel, die Apostelin sein, die in den Listen des Neuen Testaments noch nicht stehen und auf die es doch entscheidend ankommt, wenn Dämonen ausgetrieben, Krankheiten geheilt und Orientierung gestiftet werden soll. Zwölf Jünger Jesu, berufen zur Mitarbeit im Weinberg Gottes. Die Namen im Neuen Testament variieren, denn die Liste der Apostel ist nicht abgeschlossen. Und du kommst auch drin vor. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.